steigt in den DeLorean. Wir werfen den Fluxkompensator an und reisen zurück in die Zukunft der KI. Alexander Tam beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit den Themenfeldern Data Science und künstliche Intelligenz und nimmt euch mit auf eine Zeitreise durch das Datenuniversum. Schnallt euch an, lehnt euch zurück, ihr hört Backtote Future of AI.
Ja, ich freue mich riesig, dich heute hier zu haben, Lydia. Dr. Lydia Nemec, hier im Studio bei uns zu Gast im Podcast. Du bist Head of AI Accelerator bei der Zeiss Group. Du kommst aus der akademischen Forschung, aus dem Bereich HPC, High Performance Computing und der Entwicklung numerischer Algorithmen. Hast deine spannende Karriere als Postdoc am Fritz Haber Institut der Max-Planck-Gesellschaft begonnen und an der TU München. Genau, bevor du zu Zeiss kamst, hast du in der Entwicklung von Machine Learning, cloud-basierten Datenprodukten bei Knorr Bremse gearbeitet. Also quasi auch hier gleich um die Ecke. Ja, bei Zeiss ist Lydia heute mit ihrem Team dafür verantwortlich, ML-Produkte und Innovationen zu entwickeln, die den Geschäftserfolg fördern. Sehr schön. Herzlich willkommen, liebe Lydia.
Hallo, danke, dass ich hier bin. Danke, dass ihr mich hier willkommen heißt. Ja, schön, du bist hier.
Ja, für mich ist immer super aufregend mit der Vita und wir kennen uns jetzt ja auch schon ein bisschen länger, auch aus dem KI-Verband. Ich glaube, da haben wir 2018 schon so die ersten Chats gehabt, ist mir letztens aufgefallen. Du weißt ja, ne, Back to the Future, das ist so unser Motto. Da gibt es ja verschiedene Charaktere, vor allen Dingen den Doc Brown, den Marty McFly. Mit wem kannst du dich denn am besten identifizieren von den beiden?
Ich mag die Frage. Tatsächlich Doc Brown. Ich bin ja nicht so die Experimentatorin, ich bin mehr die Theoretikerin. Aber wenn man als junges Mädel aufwächst und man mag Physik und man mag Mathe, man mag Computer, man findet es alles super spannend, dann ist man irgendwie mal so ein bisschen die kleine Stranger, die ein bisschen, ne, die alle ein bisschen so angucken, so, was ist mit der? Und das ist so die Umwelt, das Umfeld, wo Doc Brown sich letztendlich aktiv ist und so sein Ding durchzieht, an seine Vision glaubt und weitermacht. Und das fand ich toll als Kind.
Sehr cool, sehr cool. Also hast du den Film auch geschaut?
Na klar.
Cool, sehr schön. Nimm uns doch mal, erzähl uns mal ein bisschen was von dir. Also so deine persönliche Data- und AI-Journey, ein bisschen was habe ich ja schon gesagt, aber wie, bei den meisten im Leben gab es ja so ein, auch so ein Magic Moment, wo diese Passion gestartet ist. Wie war das so bei dir?
Den Magic Moment bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt so Dinge, die ich festgestellt habe, so während den Doktorarbeitszeiten hat man so Momente, wo es einfach nicht so richtig klappen will. Man probiert und es klappt nicht so richtig. Und dann gibt es unterschiedliche Dinge, wie geht man damit um? Ich war die einen scrollen bei Spiegel Online, die nächsten im Online-Store, die nächsten wieder woanders. Mich hat man unwahrscheinlich häufig, also ich mich erwischt, wie ich auf Statistika mal rumgescrollt habe. Ach, was ist denn da? Was ist denn hier? Und da einfach Spaß dran hatte, wahnsinnigen Spaß dran hatte, auch zu sagen, ja, wie sieht denn die Datenlage wirklich aus? Was sagen denn die Daten? Sagen die denn das, was mir mein Gefühl sagt? Bis zu dem Punkt, ich kam damals gerade aus England zurück nach Berlin und habe konstant übers Wetter mich beschwert. Und dann irgendwann sagen meine Kollegen zu mir, Lydia, es kann bitte nicht sein, du kommst aus England, du kannst dich jetzt bitte hier nicht in Berlin übers Wetter beschweren. Also was habe ich gemacht? Ich habe die verschiedenen Wetterdienste angeschrieben, meine, hey, ich bin Doktorandin hier am Max-Planck-Institut und ich mache hier ein kleines Research-Projekt, korrekterweise, das war es auch. Haben Sie vielleicht die Wetterdaten über die letzten so und so viele Jahre für die und die Region für mich? Ich habe dann alle Regionen, in denen ich gelebt habe, mal die Wetterdaten, die Niederschlagsdaten, die Sonnenstunden, alles einmal in einem großen Chart zusammengestellt, an die Wand geklebt an meinem Schreibtisch. Und immer wenn ich dann wieder das Bedürfnis hatte, mich über das Berliner Wetter zu beschweren, es hieß, ja, kommst du in England, habe ich gesagt, ja, schau die Daten an. Hier, cool. Statistisch, schlechteres Wetter. Da ahnte man vielleicht schon, wo mal die Reise beruflich hingehen könnte.
Wie alt warst du da oder wann war das? Wie lange ist das her? Oder?
Oh Mensch, das kann bestimmt 20 Jahre her sein.
Cool. Ja. Und dann im Rahmen der akademischen Laufbahn gab es dann da so einen Moment, wo du dich noch mehr Richtung auch, sag ich mal, Geschäft mit Daten oder eben businessrelevante Fragestellungen? Oder wie kam das da? Also wieso bist du nicht Professor geworden? Professorin?
Die Frage stelle ich mir auch manchmal.
Vor allem an so einem Freitagnachmittag, oder?
Das war tatsächlich recht pragmatisch. Irgendwann im Leben, also wir haben einen Sohn, der ist auch schon groß, der war dann gerade so am Ende der Schulzeit und ich war dann in meinem zweiten Postdoc in München und die Frage war halt einfach, okay, wo soll die nächste hin? Nächster Forschungsantrag, nächstes, und wir hatten einfach ehrlich gesagt keine Lust, München zu verlassen. Und da war halt die Frage, okay, wie kann das aussehen und so weiter, und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich schaue einfach mal mich bei Münchner Firmen um. Und so kam ich zur Knorr-Bremse, weil die Knorr-Bremse hatte damals einen IT-Chef, der aus einem Grund, was immer durch seinen Kopf schoss, sich den Lebenslauf anschaut und dachte, ein Postdoc aus der theoretischen Physik. Das ist das, was wir für unser Datenthema brauchen.
Cool.
Und so kam ich dann in die Industrie rein.
Mhm.
Und habe es auch nicht bereut seitdem.
Und der Mann ist, glaube ich, in der akademischen Laufbahn geblieben, oder habe ich das
nein,
noch richtig
nein, gemacht? Auch nicht. Der ist dann auch irgendwann geblieben.
Ah, ja, okay.
Der ist heute bei Microsoft.
Ah ja, okay, spannend. Ja, und wie war das dann so? Und dann, was waren so die ersten Themen bei, oder wie konntest du dann die Algorithmen anwenden? Wie ging es dann weiter für dich?
Knorr-Bremse war tatsächlich sehr spannend, in vielerlei Hinsicht. Zum einen mal war ich so die erste Data Scientistin, die kam.
Mhm.
Das kann ich niemandem in der Audience empfehlen. Das ist eine interessante Reise, die nicht jeder mitmachen muss.
Ja, da muss man viele, oder kannst du erläutern, warum? Ich glaube, viele haben...
Und dann gibt es viele, viele Missverständnisse. Hm. Es gibt viele, viele Annahmen, also von Erwartungen, die man einfach mit Daten und Machine Learning nicht erfüllen kann, bis hin zu Abwehrhaltungen. Also man kommt da in alle Gefühlsschwankungen.
Hm.
Und man hat keinen Partner in der Reise. Man steht ja alleine da.
Mm.
Sonst, wenn man so hat, man so seine Kollegen, da kann man mal den Kopf schütteln, da kann man mal lachen, da kann man mal Witze machen. Mm. Und so steht man alleine da und denkt sich, ja, okay, so kann man die Welt auch sehen.
Wann war das ungefähr? Also wann warst du die erste Data Scientist?
Ich glaube, es war da so 2017.
Ja.
Mhm. Kurz bevor wir uns kennengelernt haben.
Ja.
Und das war, was ich damals wirklich richtig toll fand und wovon ich auch heute noch sehr zehre, ist, ich hatte das Glück, so in den ersten Wochen bei Knorr-Bremse, also man muss sich vorstellen, eine Frau, die die letzten 10, 15 Jahre in der Wissenschaft verbracht hat, kommt jetzt in so ein Unternehmen.
Mhm.
Und für die Bahnindustrie, für große Züge. Und ich hatte das Glück, auf ein, zwei so richtige, leidenschaftliche Bahnkollegen zu treffen, die mich einfach als Mentee ein bisschen unter den Flügel, ein bisschen unter Arm genommen haben, ein bisschen mitgenommen haben und mich einfach mit in die Welt von Zügen genommen haben. Und das war einfach fantastisch. Ich bin bis heute, ich kann an keinem Zug vorbeilaufen, ohne zu kommentieren, oh, das ist ein ICE4, oh, das ist ein ICE3, oh, der hat das Bremssystem, oh ja, der hat noch eine Carbus-Kommunikation und so weiter. Mein Team macht schon immer Witze mit mir Bahnreisen.
Geil.
Und das war unwahrscheinlich schön. Und auf der anderen Seite haben die natürlich auch ein großes Interesse gehabt, von mir Dinge zu lernen.
Mhm.
Und so hatte ich bei allem, was ja, vielleicht nicht ideal sein mag, aber eigentlich einen sehr, sehr schönen einen Start in die Welt.
Mhm. Ich glaube, es geht vielen so, ne? Also wenn man halt wirklich aus der Methodenecke kommt und dann kommt man in so ein traditionelles Unternehmen und muss erstmal das Geschäft verstehen und wie die Leute da ticken. Also ich erinnere mich auch, wir haben zu der Zeit ein bisschen früher auch mit Knorr-Bremse Kontakte gehabt und da waren wir bei so einem Wartungskongress oder so und haben dann versucht, so irgendwie so mit so Internet und mit den modernen Themen. Und ich meine, klar, es ist natürlich eine Industrie, übrigens Shoutout an die Kollegen der Deutschen Bahn, wo auch so dieses vieles, was bei uns klare Paradigmen sind, so fail fast, ist halt schlecht bei einer Bremse in einem Zug. Ne? Das ist dann so, ja, wird schon halten. ist, glaube ich, eine schwierige Einstellung. Also wie war das da, so Innovation reinzubringen oder agiles Arbeiten oder so? Wie?
Schwierig. Am Ende des Tages muss ich sagen, also man könnte jetzt sagen, darüber reden, agil versus Wasserfall und. Und ich finde, diese Entwicklungsmethoden, die eingesetzt werden in sicherheitsrelevanten Systemen, haben ihre Berechtigung. Das macht schon Sinn. Was die Erfahrung, die ich daraus mitgenommen habe, und es hat mich ein paar Jahre sinnieren gekostet, da an den Punkt anzukommen, muss ich zugeben, das mag ich zu in der Situation nicht so empfunden haben, ist ein... am Ende des Tages sind es immer die Menschen, die miteinander arbeiten, die entscheiden, wie miteinander gearbeitet wird. Und das ist key. Und dann findet man ein Miteinander in einem Wasserfall-Setup, man findet ein Miteinander in einem agilen Setup, man wird ein Miteinander finden, solange die Menschen das auch wirklich miteinander wollen. Und in dem Sinne habe ich sehr positive Erfahrungen, trotz allem, und auch sehr interessante Erfahrungen, die man jetzt vielleicht nicht wiederholen möchte.
Verstehe, okay. Ah, das ist interessant. Das heißt, okay, können wir auch nochmal drauf eingehen, ob die Methodik und ob die Methodik dann sozusagen eigentlich einen rettet, wenn man eigentlich Probleme im Team hat, sage ich mal, ja, oder was dann eher. Okay, und dann ging es jetzt zu Zeiss, ne? Also wie war da so der Wechsel oder was sind ja so die Themen, die dich, wie ging die Reise weiter sozusagen?
Zur Zeiss kam ich durch einen Kontakt letztendlich zu Matthias Gohl, der auch bei uns jetzt hier das ganze Thema Digital Innovation treibt, in einem sehr großen Rahmen. Also wir sind inzwischen wirklich sehr, sehr großer Bereich.
Ich kriege immer wieder, ich sehe auf diese LinkedIn so, Zeiss sucht es und auch sehr spezifische Rollen habe ich schon gesehen. Ja. Data Compliance Officer, Chief Data Compliance Officer oder also wirklich sehr, es ist Wahnsinn, wie schnell da aufgebaut wird gerade, oder? Also
der Wahnsinn. Ja, also ich komme manchmal an den Tag und laufe an drei Personen vorbei, wo ich das Gefühl habe, ich habe noch nie gesehen. Und ja. Und was mich damals angezogen hat, sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, Zeiss ist schon ein sehr innovatives Unternehmen, im tiefsten, innersten Herzen. Man merkt es auch, wir haben den Innovationspreis dieses Jahr gewonnen, wir haben den für unsere EUV-Technologie gewonnen, was vielleicht nicht jeder, der bei Zeiss, also nicht jeder so mitgekriegt hat, als wir für unsere EUV-Technologie, das ist für die Halbleitertechnologie ein sehr wichtiges Verfahren in der Lithografie. Das ist das, was es erlaubt, die Lithografie von Chip-Technologien wirklich auf wenige Nanometer zu bringen. Das ist das, was es erlaubt, dass man diese High-Performance-Chip auf seinem iPhone zum Beispiel hat. Und dementsprechend also wirklich richtig wichtige Innovation, aber im selben Jahr waren wir auch tatsächlich mit unserem Kinevo, was ein Operationsmikroskop für die Hirnchirurgie ist, auch nominiert, weil wir da eine sehr, sehr ausgefeilte Robotik in die Navigation mit eingebaut haben, plus die Bildtechnologie, die da verbaut ist, plus die Kameratechnologie, die verbaut ist und so weiter. Also wirklich fantastisch, wo man da steht und einfach sagt, der Wahnsinn, was hier an Engineering passiert, der Wahnsinn, was hier an Produkten entwickelt wird, der Wahnsinn auch, mit welchem Innovationsspirit in einem doch fast 40.000 Mann großen Unternehmen noch gearbeitet und gehandelt wird. Und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, sehr attraktiv, sehr anders als vorher und bin dann zu Zeiss gewechselt und muss auch sagen, dieser Eindruck von außen hat sich einfach immer wieder bestätigt. Immer wieder dieses Gefühl, man trifft hier auf Menschen, die coole Ideen haben, die tolle Ideen haben und man trifft auf ein Unternehmen, das auch fördert,
Bock
das auch
auf unterstützt. Innovation hat, sozusagen.
Ja. Und wenn man eine coole Idee hat, wird man auch irgendwo Unterstützung finden. Vielleicht nicht immer so schnell, wie man sich's wünscht. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger, als man sich erwünscht. Manchmal auch sehr viel länger. Aber sie ist da, die Unterstützung kommt. Man wird sie finden, man wird da irgendwo so dieses Empowerment fühlen.
Wir haben es gerade auch davon gehabt, dass auch in der Kamera, in der japanischen, auch ein Zeiss-Objektiv drin ist. Ja. Oder Zeiss-Linse, um genau zu sein. Ist schon cool, ne? Also für so ein deutsches Unternehmen mit 40.000 Mitarbeitern ist auch jetzt nicht so viel. Das ist irgendwie... bisschen weniger als viermal so viel, was Facebook gerade entlässt, ja, oder Meta. Aber trotzdem halt absoluter Weltmarktführer eben für dieses Segment ist. Und das finde ich auch so eine, also wo auch mein Herz für schlägt, nur eine dieser Unternehmen, die wir auf jeden Fall weiterhin haben wollen, ne? Also wo wir auf jeden Fall auch schauen wollen, dass die eben auch die Technologien, also auch die Digitaltechnologieveränderungen entsprechend mitnehmen. Und das scheint ja jetzt auf jeden Fall der Fall zu sein. Wie viele Mitarbeiter sind es dann in Summe, die im Bereich Data AI irgendwie arbeiten?
Dem Data-Team sind wir, glaube ich, heute Größenordnung 150. Krass. Aber es sind 150 im globalen, im auf Corporate-Level. Mhm. Wir haben wirklich ganz fantastische Machine-Learning-Teams, auch in den Businesses. Wir haben ganz ein fantastisches Machine-Learning- und Computer-Vision-Team in der Konzernforschung, die auch sehr, sehr gute Arbeit machen. Also wirklich richtig spannende mit 3D-Bild-Segmentierungsproblematiken und, also wo es wirklich an die Sache geht.
Also ich meine, das sind ja auch Leute, die arbeiten ja schon lange so wie Data Scientists, oder? Also wenn man wie reagieren die so drauf auf den KI-Hype aktuell? Gibt es da auch Ressentiments nach dem Motto, machen wir schon seit 20 Jahren oder freuen die sich, dass jetzt endlich sozusagen auch ihre inhaltliche Arbeit entsprechend ja auch in die Breite geht? Oder wie ist da so, wie wird es so aufgenommen?
Es sind recht viele Leute und ich glaube, jeden werden es, indem man fragt, wird da ein bisschen andere Empfindungen haben. Ich empfinde die Machine Learning Community als Zeiss als eine sehr positive Community. Mhm. Eine Community, die sehr auf ein Miteinander aus ist, eine Community, die sehr starkes Interesse auch hat, dass die Themen in die Produkte reinkommen, dass die Themen zu den Kunden kommen. Aber an der anderen Seite, dass sie auch wirklich technisch und inhaltlich herausfordernd sind, spannend sind, man hier wirklich neue Wege geht. Und es ist natürlich immer so ein Balanceakt, den man da findet. Aber im Großen und Ganzen empfinde ich es immer als ein sehr positives Miteinander.
Cool. Und das heißt AI Accelerator, also seid ihr so ein bisschen die Innovationsvortruppe oder was accelerated ihr? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Wie wir auf den Namen kamen, ist, was wir festgestellt haben, ist, wir haben unglaublich fantastische Arbeiten an allen Stellen, überall gab es ganz, also wirklich richtig fantastische Proof of Concepts, richtig fantastische Proof of Principles, wirklich Sachen, die einen technologisch wirklich, man wirklich den Hut ziehen vor muss. Und dann haben wir irgendwann mal uns auf die Suche gemacht und geschaut gehabt, wie viel davon schaffen wir denn eigentlich zu nutzen, um intern Kollegen zu befähigen, ihren Job einfacher zu tun, schneller zu tun. Sich weniger mit repetitiven Dingen beschäftigen zu müssen und. Und da haben wir tolle Sachen, aber im Verhältnis zu dem, wie viel fantastische Ideen und Know-how da ist, nicht so viel. Und was wir uns also zum Ziel gesetzt haben, woran wir arbeiten, ist, wir wollen es beschleunigen, dass man von der Idee, von den ersten Datenpunkten zu einem ersten, geht da was? Zu einem ersten Proof of Principle, zu einem ersten Proof of Concept. Aber dann, wenn man feststellt, ja, hier geht was, das bringt was. Das dann auch wirklich rauszubringen, damit dann auch, ob das jetzt ein externer Kunde ist, ob das jetzt intern ein Kollege ist, das auch wirklich nutzen kann. Und das ist diesen Prozess, den wollen wir gerne beschleunigen. Cool. Das ist das, woran wir ein bisschen viel manchmal arbeiten.
Okay, super. Ja, aber das macht ja total Sinn, weil das ist ja eben auch genau das Thema, das, was wir auch oft schon im Podcast hatten. Okay, wir haben noch nichts getrunken heute. Vielleicht liegt es daran, genau. Also im Podcast, im Popsofa, Rickys Popsofa, kennst du das noch? Pop, okay. egal. dass viele Piloten es nicht aus dieser Lab-Phase raus schaffen oder viele Prototypen halt irgendwie nicht skaliert werden. Ich hätte jetzt gesagt, Accelerator ist eher so diese Inkubation, aber nee, ist genau das Gegenteil. Es ist eher so diese Factory-Phase eigentlich, ne? Oder diese Industrialisierung dann von den Ideen. Kann man das so sagen?
Da möchten wir hin. Wir sind da heute noch nicht. Ja, aber mein Traum wäre, dass wir in 3 Jahren sagen, wir benennen das Team um auf AI Factory. Das wäre cool. Aber heute versuchen wir es erstmal ein bisschen zu beschleunigen.
Ist dann wahrscheinlich wieder out. Ja, Grüße an Tom Thiele.
Ja, wahrscheinlich.
AI Factory. Okay. Aber die ist ja auch egal, wie es heißt. Aber die Idee, ich glaube, da sind wir uns einig, ne, dass das eigentlich das ist, wo es gerade meistens hakt. Also die Ideen sind gar nicht so das Thema, wo man immer früher sagt, ja, was mache ich denn jetzt mit KI oder mit Machine Learning, mit Daten? Da gibt es eigentlich genügend Ideen, die das ausprobieren. Geht auch, aber dann so das wirklich auf die Straße bringen, rausskalieren, ins Business Mehrwert erzeugen. Also haben wir auch heute Morgen auch mit Kollegen telefoniert, wo eben auch die Frage ist, okay, jetzt haben wir viel an diesen Capability-Themen gearbeitet, aber was bringt es dann jetzt eigentlich? Also sag mir doch mal, was ist denn jetzt der Value? wie geht ihr damit um oder was sind so die, wenn du es teilen, was du teilen darfst, was sind so die inhaltlichen Themen, an denen ihr dann arbeitet?
Inhaltlich kann ich mal so ein bisschen einfach so einen Abriss geben. Wir sind ja eine Portfoliofirma. Das heißt, wir haben vier Segmente. Wir haben einmal, darüber haben wir schon geredet, wir haben einmal die Halbleitertechnologie. Und diese Halbleitertechnologie, um eben diese Optik für diese Lithografie zu machen, das ist richtig, richtig, richtig komplexes, schwieriges Engineering. Sehr zeitaufwendig, sehr intensiv. Und da möchte man natürlich sehr, sehr früh erkennen, in dem Produktionsprozess läuft denn eigentlich das, wird das Endprodukt eigentlich die Qualität treffen, die wir brauchen? Und umso früher man das weiß, desto früher kann man es abbrechen, theoretisch. Und umso früher kann man dann sagen, okay, wir müssen jetzt nachkorrigieren, wir müssen anders vorgehen. In dem Bereich kann KI in verschiedensten Weisen helfen. KI kann hier helfen in Form von Bilderkennung. KI kann hier helfen in Form von Sensor-Time-Series-Analysen. Oder auch einfach ganz klassischen Explorative Data Science Root Cause Analysen Umfeld. Hier kann es aber auch schon mal helfen, jedes Mal, wenn der Produktion ein Problem aufkommt und so ein Produktionsingenieur, der wirklich in der Produktion ist, hier nachkorrigieren muss, dann gibt er das ja in seinem Service Log ein. Das wird ja dokumentiert, es wird festgehalten. Und dann setzen sich die Produktionsingenieure zusammen und schauen sich an, was sind so angefallen im letzten Jahr, was haben wir denn so, was sind die großen Probleme, die wir haben, um die zu beheben. Und hier kann man sich vorstellen, man geht einfach all diese Notizen durch, per Hand, die sich so angesammelt haben. Hier kann man sich aber auch vorstellen, können wir da nicht mit einem NLP-Clustering zum Beispiel rangehen. Das sind so Themenkomplexe, die wir so in dem Umfeld ein bisschen haben. Wir haben die Medizintechnik. Medizintechnik ist natürlich aus zulassungskritischen Gründen immer ein bisschen schwierig. Aber auch hier kann man über Computer Vision arbeiten. Gerade in der Augenheilkunde wird tatsächlich sehr viel vorangebracht, sehr viel gearbeitet. Wir haben dann als ein weiteres Segment haben wir die Messtechnik und die Mikroskopie. Für die Mikroskopie zum Beispiel haben wir eine ganze Cloud-Plattform. Das ist eine Cloud-Plattform, die heißt Apir. Können Kunden nutzen, können ihre Mikroskopiedaten dort auch hochladen und dort Workflows definieren. Und in diesen Workflows definierten können die auch ihre Computer Vision Lösungen, das können Machine Learning basierte sein, muss aber ja nicht, können die einbauen, um so einfach effizienter ihre Bildanalysen aus der Mikroskopie durchzuführen.
Cool.
Und als letztes haben wir die Vision. Das ist, wo zum Beispiel die Linsen hier für die Kamera herkommen, Brillengläser zum Beispiel herkommen. Und auch da kann man in der Qualitätskontrolle sehr schön arbeiten. Aber auch da haben wir ein Produkt zum Beispiel, was bei mir in der Familie gibt es viele Brillengläser, Brillenträger. Deswegen auch viele Brillengläser, aber viele Brillenträger. Und das Gemeine ist, wenn ich jetzt in den Laden gehe und sage, hey, ich brauche eine Brille und ich bin stark kurzsichtig. Dann sagt die Dame, ja, schauen Sie mal hier und hier und hier. Und dann nehme ich mir die in die Hand, sage ich, okay, jetzt setze ich mal meine Brille ab, um die andere aufzuprobieren, schaue in den Spiegel und sehe nichts mehr richtig. Und das ist eine doofe Sache. Und was dort die Kollegen entwickelt haben, ist, um ideal einzustellen, wie die Brillengläser in den Rahmen eingebaut werden müssen, gibt es ein Produkt von Zeiss, heißt Visofit, steht beim Optiker, kann man einsetzen. Das vermisst aber sehr genau, wie ist deine Augenposition? Daraus kann man sagen, können wir da nicht einen Recommender machen und sagen, Mensch, schau mal, das Brillengestell, das könnte sehr gut passen.
Ja, cool.
Und das macht natürlich, gerade wenn man da Probleme hat, unterstützt es bei der Auswahl, unterstützt es so ein bisschen, was ist denn jetzt hier ein gutes Gestell für mich? Und das finde ich eine super Lösung.
Das ist kennst du Jumavo, hatten wir da schon mal drüber geredet, dieses Startup, da hatte ich mal meine Brille fürs Autofahren, ich verliere die immer, deshalb, die sind nicht billig, aber was cool ist, die vermessen auch dein Gesicht, es geht dann mit so einem iPad, filmen die dir einmal rum und dann kriegst du sozusagen genau, passgenau mit 3D-Drucker das Brillengestell. Also das Gestell suchst du schon vorher aus, das machen die glaube ich nicht, aber du kriegst es halt dann sozusagen mit deiner Ohrenposition, meine Ohren sind irgendwie ziemlich versetzt und dann kriegen die es genauso hin, dass die Brille halt gut sitzt, also auch so in die Richtung.
Ja, ja, ähnliche Idee. Wenn du dann noch Zeissgläser hast, die richtig reingesetzt werden, eingepasst werden, dann kann da nichts mehr schief gehen.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich muss da mal wieder aufschlagen. Ja, cool, okay. Und wie, also wie läuft es dann ab? Also kommen dann die Fachbereiche auf euch zu oder kommt ihr dann, also wie helft ihr sozusagen bei dieser Industrialisierung oder macht ihr die Projekte mit euren eigenen Leuten dann in so einer Art Dienstleisterrolle oder wie kann man sich das, wie läuft es ab bei euch?
Sehr unterschiedlich, tatsächlich. Also wir haben ein gewisses Push und Pull. Mhm. Also ein Pull, wo Business wirklich zu uns kommt, sagt, wir haben hier die Daten, wir haben hier die Themen, wir haben hier die Problemstellung, könnt ihr da nicht helfen? Mhm. Und was wir dann typischerweise machen ist, wir nennen es immer einen Fast Insight Sprint, wo wir erstmal uns die Zeit nehmen, wirklich mal intensiver in die Daten reinzuschauen, um gespürt zu kriegen, was steckt denn da überhaupt drin? Mhm. Sehen wir da eine Chance, dass da was zu holen ist?
Okay. Mhm. Wie lang dauert die Phase oder wie schnell geht das?
Ist sehr unterschiedlich, so im Schnitt typischerweise so 2 Wochen.
Okay. Also ihr macht nicht irgendwie mit Wasserfall erstmal Fachkonzept, Feinkonzept, IT-Konzept, sondern ihr schaut erstmal die Daten, ihr macht eher so eine Art Hackathon, um zu gucken, kann es klappen, ja oder nein.
Ja, wir haben die Erfahrung gemacht, 2 Wochen in die Daten schauen bringt mehr als 2 Wochen Planung.
Ja, weil sehr schlau. Ja. Key Takeaway.
Wenn wir dann feststellen, dass da könnte was sein, da könnte was gehen, wir glauben da dran, dann gehen wir meistens in die Projektplanungsphase, um dann eben wirklich in so eine Proof-of-Concept-Entwicklung reinzugehen. Mhm. An dem Punkt wird es dann auch schon mal interessant zu wissen, wie würde denn die Lösung in so einen Workflow reinpassen, ob das jetzt intern ist, ob das extern ist. Mhm. Das muss ja irgendwie in so einen Workflow reinpassen, sonst nutzt es ja keiner was, egal wie gut das Modell.
Also in den Geschäftsprozess, den das Business schon hat, oder was meinst du mit Workflow?
Mit Workflow meine ich jetzt ganz, ganz allgemein. Man könnte sich jetzt einfach einmal vorstellen, nehmen wir einfach mal Produktion.
Ja.
Ich nehme jetzt mal mit Absicht ein Nichts-Heiß-Thema. Nehmen wir einfach mal Produktion von Wasserflaschen. Mhm. Und ich sage jetzt, ich möchte jetzt ein Bilderkennungssystem machen, um die Qualität von den Wasserflaschen zu überprüfen. Mhm. Wenn der typische Workflow ist, dass da eine Person ist, die jede Flasche einzeln in die Hand nimmt, um in den Kasten zu stellen. Mhm. Und ich dann danach die Kamera hinhänge, um nochmal drauf zu schauen. Ja, zu dem Zeitpunkt hat da schon eine Person draufgeschaut und aussortiert. Okay. Bringt das keinem mehr was. Okay. Hilft das niemandem mehr was. Das heißt, irgendwo muss das so reinpassen, dass man einfach sagen kann, hier passiert auch wirklich ein Mehrwert. Also hier wird wirklich eine Arbeit abgenommen, die an einer anderen Stelle dann den Leuten Zeit gibt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Okay, das ist super schlau. Das habe ich so selten gehört. Also, dass du eigentlich sehr früh schon in den Arbeitsprozess reingehst und guckst, wo könnte die KI ansetzen, und sind dann schon die Daten da, die du brauchst, so nach dem Motto, und ist es actionable, wie es so schön heißt, ne? Also kann es dann... Genau. Okay, cool.
Das ist zu dem Zeitpunkt immer nur sehr, sehr, sehr high level. Aber wir haben festgestellt, umso früher man dafür ein Gespür bekommt, desto mehr bekommt man ein Gespür, was werden eigentlich hier das notwendige Engineering. Man kann sich man kann sehr viel Zeit investieren in ein absolut fantastisches Modell, das dann auch mit Sicherheit ganz fantastisch ist. Mhm. Aber wenn man dann überlegt, wirklich in den Prozess rein, kann sein, dass ein ganz normaler Standard-Fit mit einem ganz normalen Histogramm den Job auch getan hätte.
Das ist auch zweites Key Takeaway, dass man das nicht overengineert. Ne? Also ich hatte das auch beim Thema Predictive Maintenance für Windturbinen, ist immer so eins meiner Lieblingsbeispiele, wo wir ewig rumgemacht haben, das war auch so ein bisschen länger her und entwickelt haben, den Algorithmus, und dann haben wir gemerkt, das ist gar nicht actionable, weil wir brauchen, das kam dann aber nach vielen Diskussionen erst irgendwie auch raus, wir brauchen eigentlich 2 Monate Zeit vorher bei Offshore-Windanlagen, um die Wartung zu schedulen, um die Teile zu besorgen, die man braucht und so weiter. Und 2 Monate vorher hatten wir einfach 0 Signal in den Daten. Ne, wir haben natürlich im Moment, wo irgendwas abraucht, dann brauchen wir auch kein tolles Modell mehr im Condition Monitoring oder so. Ja. Aber so, das war auch also genau das Beispiel. Hätten wir uns das vorher schon mal angeschaut im Sinne von, wann, also um das dann wirklich umzusetzen, wann brauchen wir die Information, hätte man sich viel Arbeit sparen können. Ja, ja. Mhm.
Ist zu dem Zeitpunkt meistens in der frühen Phase noch nie so konkret definierbar, aber umso früher man sich mit der Frage auseinandersetzt, umso mehr hilft es. Mhm. Es hilft dann auch, dass man schon mal ein Gespür kriegt, was sind denn die Systeme, die man braucht? Also in welches, also Systeme, welche Datensysteme muss ich das Ganze denn angeschlossen haben? Muss das denn es werden immer gerne Dashboards gebaut, aber ist es denn eigentlich ein Umfeld, wo jemand überhaupt auf ein Dashboard schauen kann?
Ne? Ja, in der Produktion nicht unbedingt. Also hatten wir auch, ne? Habe ich auch schon mal erzählt, die Geschichte. Dann hatten wir ein Realtime-Dashboard und auf einmal sind alle KPIs total in den Keller gegangen. Warum? Alle standen vor den Bildschirmen draufgeglotzt. Ja. Aber Hauptsache, wir haben ein Jahr lang versucht, in einem Tool, was eigentlich Batch-Processing macht, irgendwie so eine Art Realtime-Analysefähigkeit reinzubauen und nur um dann zu merken, dass eigentlich so ein 5-Minuten-Intervall optimal wäre. Ja. Aber warum? Aber wie reagieren deine Data Scientists da drauf? Also finden die das gut, wenn man so früh schon dann mit dem Business da sich das alles anschauen muss? Oder?
Im Kern muss ich sagen, ja, wir haben aber auch Unterstützung. Das heißt, wir haben Projektmanager oder Product Owner, wie man möchte, die eben da sehr, sehr viel reingehen, da sehr viel Diskussionen führen, da sehr viel versuchen auszuarbeiten, um da wirklich ein Gespür für aufzubauen und. Das heißt, die Data Scientisten, das klappt nicht immer. Aber in einem Idealszenario, sagen wir mal in einem Jahr sind wir da, sollten im Idealfall eigentlich wirklich loslegen zum Zeitpunkt, wo dann schon ein bisschen Klarheit ist. Und da habe ich festgestellt, das regt geradezu die Kreativität an. Also wenn dann so diese Idee, so ist das Umfeld, das sind die Daten, wie kriegen wir jetzt hier eine gute Lösung hin, das regt sehr, sehr viel Kreativität an. Wenn ich meinen Data Scientist sage, bitte geh jetzt in 10 Meetings mit Business und klär das ist nicht gut für die Kreativität.
Ja, genau. Und dann vielleicht auch nicht die richtigen Fragen zu stellen, vielleicht will man das ja auch gar nicht hören. Ja, dass es da diese Ablaufkomplexitäten gibt und man will ja einen coolen Algorithmus bauen. Ne? Das ist also interessant. Okay, und das heißt auch die Zielsysteme, in denen du sowas deployst. Ne? Also wenn du sagst, das ist jetzt das mega fancy coole Dashboard mit Senki-Visualisierung und dann soll es in ein, weiß ich nicht, SAP, ERP oder so rein und das kann halt kein Senki-Diagramm. Oder das kann auch vielleicht gar nicht in Realtime selbst ein neuronales Netz ausrechnen, also nicht geschweige denn trainieren. Das schaut ihr euch quasi schon vorher an. Also was sind die Rahmenparameter für die Skalierung? So.
Ja, also alles sehr high level. Cool. Sehr high level. Also wir haben auch da ein iteratives Vorgehen. Wir versuchen mal high level den ersten Eindruck zu bekommen. Es kann ja auch immer die Antwort sein, die Lösung ist es wert, dass man einen zusätzlichen Computer hinstellt. Die Lösung ist es wert, dass man hier ein zusätzliches System aufbaut. Das kann ja alles sein. Aber umso früher man ein bisschen eine Idee davon hat, wo kommen die Probleme dann später her? Wo stecken denn so die versteckten Komplexitäten, außer so das rein algorithmische noch drin, ne? Desto besser kann man auch sich darauf vorbereiten und dann später damit umgehen.
Ja, auch ein schöner Punkt, den du ansprichst, diese gemischten Teams. Ne? Also früher, vielleicht auch mal auf die Journey zurück, am Anfang waren die Data Scientists ja so diese Unicorns, die alles können mussten. Und jetzt hast du schon von Product Ownern gesprochen, von Projektleitern oder Project Managern. Oder was hast du für unterschiedliche, ich sage mal, Tierchen in deinem Zoo. Also was hast du für Rollen bei dir im Team dann?
Wir haben es tatsächlich inzwischen sehr aufgesplittet. Wir haben den Data Scientist, der sich wirklich um die Machine Learning Entwicklung kümmert, der sich um die Datenanalysen kümmert, der sich auch, also zum einen gibt es mal um so Produktentwicklung wirklich ein Machine Learning, aber manchmal geht es auch wirklich um Analysen und Ergebnisse rausziehen. Da haben wir ein starkes Team. Wir haben unsere Projektmanager. Bei uns in der Firma wird Product Owner und Projektmanager manchmal ein bisschen gleichgestellt, die halt auch sehr darauf schauen, dass wir das Problem lösen, das es gibt. Dass wir wirklich die in der richtigen Form irgendwo ein Stück weit die Technik und die Problematik und das Business zusammenbringen. Das ist so ein Stück weit deren ihre Rolle.
Diese Brücke bauen, also diese Business Enabler-Funktion.
Wir haben dann Machine Learning Engineers, die kümmern sich sehr stark um die ganze Cloud-Thematik, die wir haben, um das ganze CI/CD, die wir haben, dass wir denken sehr stark in Templates, wir denken sehr stark in, was können wir wegabstrahieren als eine allgemein verwendbare Bibliothek, was können wir als Python-Cookie-Cutter verwenden und so weiter. da passiert sehr viel. Das ist so da, wo die helfen, wo auch die ganzen Pipelines dann aufbauen und so weiter. Wir haben unser MLOps Engineering. Die kümmern sich sehr stark um die Infrastruktur und sind jetzt gerade ganz aktiv dabei, so Monitoring aufzubauen. Und Monitoring bei uns heißt mal Infrastrukturmonitoring, Pipelines Monitoring. Und am Ende, und das ist eine Herausforderung für sich, die Modelle zu monitoren. Wir haben dann das Glück, wir sind embedded ja in einem großen Data- und Analytics-Team. Wir haben ein Nachbarteam, das wirklich Cloud-Engineering macht. Wir haben Teams, die sich auf Data-Engineering konzentrieren. Wir haben Teams, die sich auf so Reporting-Themen und solche Sachen konzentrieren. Und da sind wir natürlich immer in der engen Zusammenarbeit.
Sehr cool. Und dann Governance, glaube ich, habt ihr auch noch?
Governance haben wir, Data Management haben wir für so Data Catalog Thematiken.
Sehr cool, sehr cool. Aber das ist spannend, weil also bei uns in unserer Data Journey Modell sagen wir haben diese Scaling Plan Phase, die eigentlich vom Sprung aus dem Lab in die Factory kommt. Aber du sagst jetzt eigentlich schon in der Prototyping Phase beschäftigst du dich schon mit der Zielumgebung sozusagen.
Ja, ja ich glaube immer ganz stark
rudimentär, also aber
genau. Ich glaube immer ganz stark in Timeboxing, wo ich einmal sage, okay, lass uns mal eine Timebox nehmen und die Timebox, die wird jetzt für das mal hergenommen. Und jetzt schauen wir mal, was können wir in der Zeit da rausholen, weil sonst kann man sich da auch verlieren.
Verlieren. Und dann sind die Kollegen nicht verfügbar und dann könnten wir das Werk noch betreiben. Und ihr macht ja auch viel mit Sensordaten, ne? Das ist ja auch nochmal so on edge dann oder also wie. Das heißt, es ist viel über Produktion auch geredet. Das heißt, es geht viel um Sensordaten, Fragezeichen, oder?
Ja, also ich schiebe es ein bisschen auf die Kombination als Physikerin und wenn man so aus der Bahnindustrie kommt, dann fühlt man, ich weiß es nicht, Sensordaten ist so das, wo mein Herz für schlägt. Da habe ich, sind nicht die einfachsten Daten.
Nee, das sind mit die schwierigsten.
Ja.
Außer Datenschutz ist vielleicht ein bisschen entspannter, oder? Wobei, wer die
Datenschutz ist tatsächlich entspannter.
Ja.
Das ist richtig schön, wenn man der Datenschutz nachfragt, was ist denn und was machen denn eure Modelle und habt ihr einen Datenschutz? Und dann kann ich immer mit einer Entspannheit zurückschreiben, Sensoren, kein Datenschutz.
Weil ihr keine Kunden
sind. Genau.
Aber könnt ihr auf die Schichten vielleicht, oder ist das ein Thema, so wer hat die Maschine bedient und also das ist das ein Thema irgendwie? Oder
nicht
das,
bei mir im Team aktuell. Ich könnte mir vorstellen, dass man da irgendwann mal hin möchte, aber nicht aktuell. Das andere, was wir haben, ist, was ich immer gerne nenne, so typisches Business Data Science. So Demand Forecasting Themen. So generell so diese typischen Forecasting Themen, dann so Recommender Geschichten. So Sales Enablement. Ich bin eine Salesperson, ich habe jetzt Zeit für 5 Anrufe. Welche 5 Kunden sollte ich anrufen?
So ein MBA, Next Best Action, Next Best Offer.
Also solche Themen haben wir dann noch sehr stark, was bei, wo jetzt gar nicht so sehr mein Bereich, wir haben halt zu dem Thema Computer Vision wirklich sehr, sehr, sehr große Teams in der Konzernforschung und auch auf Business-Seite, die da wirklich auch richtig tolle Sachen machen.
Die das auch schon länger wahrscheinlich machen.
Das läuft schon lange. Also Computer Vision war schon aktiv, bevor Machine Learning hip war.
Ja. Wie haben die das dann eigentlich früher gemacht?
OpenCV, glaube ich, sehr stark.
Was ist das?
So eine, fragst einen nicht, Computer Vision, aber es ist so eine C++-Bibliothek.
Okay. Ja, ich weiß auch noch, mein bester Kumpel, der Patrick Paddle, wenn du das hörst, der hat promoviert in Physik und der hat dann auch bei Siemens so Schweißnähte analysiert schon ich fand es mal ein bisschen komisch, was er da hat, auch in C das irgendwie alles immer so geschrieben, ich so, hey, nimm doch irgendeine coole Library und so, nee, wir machen das so und MATLAB war aber schon viel zu weit abstrahiert irgendwie wieder und aber ja, fand ich interessant. Also auch cool, wie diese Welten dann so konvergieren irgendwie, ne? Das hat man ja in den ganzen Industrien, Versicherungsmathematik und Statistik und bei Siemens auch sozusagen so diese Sigma-Qualitätsingenieure und so weiter und jetzt konvergiert das alles so in einen, ja, das ist jetzt alles KI. Wie ist das eigentlich so bei euch? Also gibt es da auch die Leute, die seit 20 Jahren Computer Vision machen und sagen, so lass mich bitte mit eurem KI-Hype in Ruhe, ich muss meinen Job machen? Oder wie geht ihr damit
um? Wir sind so groß, deswegen würde ich mal sagen, haben wir bestimmt. Ist mir noch nicht begegnet.
Okay, klingt wirklich nach einer sehr offenen, sich austauschenden Wie ist das so mit dem Thema Datenteilen? Ist das bei euch irgendwie ein Thema? Oder?
Für mich kommt Datensharing in zwei Formen. Das eine ist mal Datensharing innerhalb der Firma, untereinander. Und das andere ist dann Datensharing vom mit dem Kunden. Mhm. Wir haben ja ganz viele bildproduzierende Systeme, die wir an Kunden verkaufen. Diese Systeme produzieren im großen Stil Daten, aber sind natürlich, weshalb die Kunden unsere Produkte kaufen, um diese Daten zu produzieren. Hier Daten teilen bedeutet ja letztendlich ein Stück weit das Know-how, ein Stück weit die Kerninteressen unserer Kunden zu teilen. Da gibt es an allen möglichen Stellen sehr, sehr positive Beispiele, aber das ist natürlich immer wieder nicht einfach.
Also auch der Rückfluss dann, oder? Also
Genau. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite möchte man Lösungen entwickeln, die es den Kunden ermöglichen, effizienter mit diesen generierten Daten umzugehen. Mhm. Auf der anderen Seite, um solche Lösungen zu entwickeln, braucht man halt diese Daten. Das ist eine Herausforderung im Thema Datensharing, die nicht ganz einfach ist. Und dann hat man natürlich internes Datensharing.
Ja, genau.
Und also, wir sind dieses Jahr jetzt 176 Jahre alt und bei so einer Firma, die doch schon ein paar Jährchen da ist, sind natürlich auch die Systeme natürlich gewachsen. Und diese Systeme sind nicht natürlich gewachsen mit dem Hinblick zu sagen, hey, irgendwann einmal in der Zukunft, da wird es Data Science und Machine Learning geben. Und dann werden wir diese Daten teilen wollen. Leider zum Thema Back in the Future ist eigentlich, kam leider niemand vorbei und ist in die Zukunft gereist. Passiert halt eigentlich. Und damit muss man umgehen. Und das ist eben, wo unser Data-Plattform-Team sehr stark reinkommt, da eine wirklich skalierbare Cloud-Umgebung zu schaffen, wo die relevanten, die wichtigen Daten ein Zuhause finden können. Um dann zu ermöglichen, dass man hier mit denen zusammenarbeitet. Und da kommen dann aber auch so Governance-Themen rein. Wer ist verantwortlich für diese Daten? Wer ist verantwortlich für die Richtigkeit? Wer ist verantwortlich dafür, darf ich die denn jetzt teilen oder nicht? Und mit wem darf ich sie denn teilen und mit wem nicht? Und das sind da so die Themen, die da ganz wichtig sind als so ein Enabler für so eine Befähigung von. Und das müssen gar nicht immer Machine Learning-Lösungen sein. Das können auch manchmal tatsächlich ein relativ simples Dashboard sein, ja, das ist schon ein Riesenunterschied. Ein Report, der regelmäßig verschickt wird. Ein Report, der regelmäßig zur Verfügung steht, anstatt dass mühselig Leute sich die Daten auch in Excel-Dateien runterladen müssen, Copy-Paste zusammentragen müssen, um sie dann in ein PowerPoint zu integrieren. Und das sind so diese Themen, wenn man sagt, von Mehrwert, wenn man hier hilft, zu vereinfachen, um da was zu schaffen, dann ist ganz, ganz viel schon gewonnen.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für die Zuhörer, die gerade erst beginnen oder die noch am Anfang stehen bei dem Thema, dass man halt nicht unbedingt diesen AI-Moonshot-Use-Case braucht am Anfang, sondern eher wirklich schaut, was schafft schnell einen Value. Und aber vielleicht da noch einmal, dann haben wir noch ein paar ganz viele andere spannende Themen, aber weil ich das gerade auch viel erlebe, wie schafft man die Balance oder wie teilt man seine Kräfte, Ressourcen ein zwischen, hey, lass mal irgendwie den Datenkatalog global befüllen und alles in die Cloud pumpen, versus ja, wir müssen aber auch Use Cases umsetzen und dann auch beweisen, dass das was bringt, was wir da tun. Ne? Wie ist so der Trade-off für dich zwischen einzelne Durchstiche fahren und die kommunizieren und Erfolge feiern versus Capabilities aufbauen, um das noch schneller tun zu können in der Zukunft?
Da müssen wir nochmal einen Podcast machen im Jahr und ich hoffe, ich habe eine Antwort.
Also ich glaube, keiner hat die Antwort, weil sonst wäre ich, glaube ich, auch schon lange irgendwie auf den Bahamas mit 10 Ferraris. Ja. Aber einfach so ein Bauch raus, also wie in deinem Daily, also wie war die Woche?
Wir denken bei uns bei Zeiss in Offense und Defense.
Okay, cool.
Und da ist es halt, da brauchst du immer eine gute Balance.
Ja.
Nicht wahr? Zwischen beidem. Und dann ist es immer wieder ein konstantes Nachjustieren. Wir haben jetzt gefühlt im letzten Jahr ganz massiv in Defense investiert.
Wie viele? Also in Capability-Aufbau, oder? Was heißt
das? Ja. Ich traue mich jetzt gar nicht Zahlen zu nennen, aber es können gut 2/3 des Teams sein, wenn nicht sogar mehr. Ich glaube sogar eher mehr als das. Vielleicht sind sogar 80% vom Team. Also vom gesamten Data und Analytics-Team. Also da wurde ganz stark in das Know-how aufgebaut, ganz stark aber auch in die notwendige Infrastruktur, in das notwendige, also einfach wirklich in die notwendigen Technologien, die
es dazu aufbaut. Fix the basics sozusagen. Ja.
Und da haben wir sind wir auch auf sehr viel Offenheit gestoßen. Also auf sehr viel Offenheit zu sagen, ja, das ist gut, dass sich jemand hier den Faden aufnimmt und daran arbeitet.
Aber macht es Spaß? Also wie war das
so? Ich bin ja im Machine Learning Team. Bei uns sind die Themen sehr Machine Learning spezifisch.
Okay.
Und jetzt im Machine Learning spezifischen muss ich sagen, macht das riesig Spaß.
Okay. Also das ist auch so MLOps und so ein Thema.
Richtig. Also das macht riesen Spaß, sich zu überlegen, was sind denn so Abstraktionslayers, die wir eigentlich in jedem Projekt drin haben. Was sind denn so grundsätzliche Dinge, die sich ja immer wieder wiederholen.
Was wäre da so ein Beispiel? Das ist bestimmt spannend für die Zuschauer
zu hören. Zum Beispiel, bei uns ist tatsächlich ganz, ganz viel Batch Inference. Und man kann dann eigentlich so ein Use Case einfach auch mal runter reduzieren, gedanklich auf Daten müssen irgendwo rankommen. Die müssen vorverarbeitet werden, die müssen validiert werden, die müssen durch ein Modell mal durch für die Inference laufen. Und dann hat man vielleicht nochmal ein Post-Processing, dann müssen sie irgendwo hinweggeschrieben werden. Das wiederholt sich. Und das wiederholt sich für Business-Daten genauso wie für Sensordaten, solange sie alle gemeinsam haben, dass es ein Batch-Processing ist. Und da kann man dann anfangen zu überlegen, welches Tooling brauchen wir denn? Wir sind sehr stark bei uns im Team Cloud-fokussiert. Wir sind deswegen sehr, sehr stark in der Cloud.
Deine Lieblings-Cloud oder kannst du das
disclosen? Wir haben bei Zeiss verschiedenste Cloud-Systeme in Anwendung. Wir haben aber eine strategische Partnerschaft mit Microsoft, arbeiten da auch sehr, sehr intensiv mit Microsoft zusammen. Deswegen mein Team tatsächlich aktiv arbeitet auf Microsoft.
Okay, Azure.
Ja, und damit sind wir auf Microsoft Azure, arbeiten da ganz intensiv auch mit Microsoft Azure Machine Learning Service, um da die Pipelines und so weiter zu nutzen. Und da stellt man dann fest, dass die Pipelines auf Pipeline-Level das gar nicht so unterschiedlich aussieht. Dass man da eigentlich ein schönes Template im Wesentlichen machen kann, wo man nur gewisse Informationen austauschen
muss. Und wieso ist so ein Tablet ist dann so Infrastructure as Code, wo ihr dann einfach nur
auch,
wo so Bausteine zusammen?
Auch, also wir haben einmal Infrastructure as Code, das sind aber tatsächlich also Pipelines werden im Azure-Kontext sehr stark in YAML-Files definiert. Und jetzt kann man sich so einen YAML-File vorstellen, in dem einfach nur einzelne Zeilen, wo ist mein Data Storage? Muss ich halt austauschen, heißt halt anders. Wie heißt denn das Skript, wo meine Inference stattfinden soll? Aber das ist tatsächlich kann man sehr schön modularisieren.
Die Modelltraining dann?
Auch die Inference kann man sehr schön einzelne Punkte raus modularisieren.
Und jetzt sind wir sehr tief, aber das finde ich gerade super spannend. Habt ihr dann das sind die Top 10 Algorithmen, die schießen wir jetzt mal drauf. Also wir machen einmal Random Forest und je nach Art der abhängigen Variable ist ja Supervised Learning wahrscheinlich meistens, oder? Also
wir haben auch viel unsupervised tatsächlich, weil gelabelte Daten zu bekommen ist immer schwer.
Okay.
Aber ja, viel supervised. Im Training-Teil ist es bei uns deutlich experimentativer, aber gerade im Inference-Teil haben wir festgestellt, lässt sich sehr viel modularisieren. Da kann man richtig Spaß dran haben, mal sich zusammen ans Whiteboard zu stellen und einfach mal zu sagen, okay, wir haben jetzt hier letzte Woche die und die 5 Use Cases gehabt. Hier haben wir das gemeinsam gehabt, hier haben wir das gemeinsam gehabt.
Cool. Oh ja, das ist
cool. Und das macht richtig, richtig Spaß.
Okay, das ist cool. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das machen wir, glaube ich, auch zu wenig. Also auch, jeder ist in seinem Use Case, in seinem Projekt drinnen.
Ja.
Jeder denkt, sein Problem ist irgendwie absolut unique und Das müssen wir mal vertiefen. Jetzt haben wir hier noch ein paar ganz spannende andere Fragen. Du liebst Ballett, steht auf deiner Website.
Ja.
Gibt es da irgendwelche Parallelen zu deiner Arbeit?
Ja und nein. Was ich festgestellt habe, also das Schöne ist, es ist ganz anders als meine Arbeit. Das tut gut. Das ist wichtig. Was ich festgestellt habe, wovon ich immer wieder profitiere und mein Umfeld manchmal ein bisschen leidet, ist meine Haltung zum Thema Disziplin. Und ich glaube, das kommt ein bisschen daher.
Okay.
Man hört mich immer wieder mal wieder sagen, also bitte, wir müssen arbeiten mit Fokus, Intention und Disziplin. Und tief in mir höre ich dann meine alte Ballettlehrerin.
Das, ja, ist lustig, wir haben eine unserer ersten Kolleginnen, die Elena, ist, erzählt sowas auch immer, dass die Ballettlehrerin, die ist glaube ich so mit 100 Jahren tatsächlich dann irgendwie im Ballettraum gestorben, einfach so und noch mit einem Lächeln. So. Das ist so, oder? Also Ballett ist so absolut,
ja,
das ist jetzt absoluter Drill oder
Es ist, das Spannende ist, es ist eine Mischung aus beidem. Aus einem hast du die Kunstform und das sieht man auch, wenn man hier, also auch München hat ein fantastisches Ensemble, mhm, mit wirklich tollen Tänzern. Das heißt, man hat diese Kunstform, man hat diesen Ausdruck und am Ende des Tages geht es immer um den Ausdruck, es geht immer um die Musik, es geht, mhm, immer um die Kunst. Aber um dorthin zu kommen, braucht es immer wieder jeden Tag und jeden Tag macht man seine selben Übungen. Jeden Tag macht man seine Pliés, jeden Tag macht man seine Tendus und jeden Tag muss man ein Stück weit mit der Langeweile umgehen. Und ich finde, da ist wieder ein Stück weit so ein bisschen die Parallele, mhm, zwischen auf der einen Seite diese Kreativität, auf der anderen Seite dieser Ausdruck, auf der einen Seite all diese Seite. Und um dich dazu befähigen, dass du das tun kannst, müssen viele Bewegungsabläufe einfach in Fleisch und Blut übergehen. Und da finde, schließt sich für mich wieder so ein bisschen der Kreis. Denn ich sage immer, Data Science ist sehr viel Engineering. Hm. Und umso mehr Disziplin und Routine man hat zum sorgfältigen, sauberen Engineering,
ah, super,
desto
cool,
also mehr kann man sich darauf konzentrieren, wirklich diesen kreativen Ausdruck reinzubringen.
Da ist so viel Weisheit drin. Das finde ich richtig cool. Hätte ich jetzt, also habe ich jetzt so gar nicht. Ich denke mir schon die ganze Zeit, du sitzt so schön gerade da und ich lotter hier so rum. Das merkt man immer bei Leuten, die Batman, die haben einfach zum Thema Haltung. Das ist einfach dieses Sitzen, dieses Präsentsein. Das ist richtig cool. Weil ich denke, genau, also ich bin eher so ein bisschen so ein, will ich sagen, faul, aber Disziplin ist jetzt nicht so meine Stärke. Habe ich auch auf meine Self-Improvement-Liste, das ist immer ganz oben, ja. Und ich suche halt eher immer so nach so Shortcuts, ja, so nach so Hacks und so, das liebe ich. Und deshalb auch das Thema Daten, ne, war für mich die Faszination so, wow, cool, jetzt habe ich hier irgendwas, das habe ich irgendwie verstanden und andere nicht. Und da kann ich irgendwie schneller erfolgreich sein, muss nicht so fleißig sein wie einer. Also weiß ich nicht, vielleicht bin ich ein bisschen selbstkritisch, aber ich glaube schon, viele denken halt so, lass doch die Maschine die Arbeit machen, ja. Und viele jachten gerade in diesem KI-Umfeld halt so diesen, ich habe es auch den Big Data Dukaten-Esel genannt, ja, also so dieses, ja, dieses, so diese Glaskugel, ja, oder der Watson oder wie auch immer, der mir dann ja einfach so ein unfair Advantage einfach so durch, und sie unterschätzen halt dann doch einfach diese viele Arbeit, ne, und gerade Data Scientists, glaube ich, auch heute noch denken halt, sie machen dann den ganzen Tag nur Machine Learning, wenn sie mal im Business sind oder eben wenn sie dann im Arbeitsleben eingestiegen sind, und dann ist es halt so viel mit Leuten reden, in Meetings hocken, Probleme verstehen, verstehen, wie der Prozess ist, die Daten verstehen und dann darf man mal ein bisschen Algorithmen rechnen und aber ich glaube, you get rewarded in public what you practice in private. Also so, ja, dieses, ja, wie du schon sagst, dieses tägliche Machen, und es ist einfach nur Execution, es ist auch beim Thema Datenstrategie. Ja, irgendwie das 20. Slide, nein, ihr braucht sich neu erfinden. Ihr habt es aber halt einfach nicht gemacht. Wir haben vor 5 Jahren eine Strategie beschlossen und jedes Mal holt ihr wieder auch eine neue Beratung oder irgendjemand rein, der uns wieder das Gleiche nochmal in Gelb erzählt. Aber macht es doch einfach mal, und zwar jeden Tag.
Ja. Und das macht den Unterschied.
Aber wie kommt es so an, wenn du das so sagst?
Nun, mein Team wurde ja weitestgehend mit mir, mit mir gemeinsam sind wir ja gewachsen.
Sozialisiert, ja.
Das heißt, die tragen das mit Fassung. Und manchmal sagen sie mir, Lydia, wirklich? Ist das jetzt wirklich eine gute Idee? Und dann haben sie meistens recht.
Habe ich auch gelernt, ja. Aber es spricht für dein Team, dass du wenn du die schlauste Person im Raum bist, dann bist du vielleicht im falschen Raum. Ja,
ja, genau so.
Gut, so viel zum Thema Ballett und KI. Love it. Ich glaube, da können wir lass uns da mal eine eigene Folge machen. So, was, ja, hat
machen wir.
So, und da können wir die Elena mit dazu nehmen. Und genau. Okay, wie siehst du denn, wir haben es ja vorher davon gehabt, wie cool das ist, dass Zeiss so eine international erfolgreiche Firma ist und auch bleiben wird, indem sie eben neue Innovationen, die aus dem digitalen Bereich kommen, wie das Thema Daten und KI, aufnimmt und ausbaut. Wie siehst du generell die Lage? Ne? Diskutieren wir auch viel im KI-Verband. Also ja, China, Russland, ja, USA, was, Europa, Krise und so weiter. Sollen wir auswandern?
Ich habe darüber schon mal nachgedacht. Ich komme noch zu dem Entschluss, müssen wir nicht.
Müssen wir nicht.
Ich bin Optimist. Ich glaube, wir können hier bleiben. Und der Grund, warum ich glaube, dass wir hier bleiben können, was wir gerne immer machen, wenn wir darüber diskutieren, wir vergleichen uns gerne mit einem Google, wir vergleichen uns gerne mit einem Facebook. Das sind Webfirmen. Die leben im Web. Wir, mit der Industrie, die wir in Deutschland haben, wir leben in der physischen Welt. Und wir haben fantastisches Engineering, wir haben fantastische Produkte. Wenn ich Knopfbremse denke, hat fantastische Produkte. In der ganzen Welt ja, kann man sicher Zug fahren und auch wieder aussteigen, weil dieser Zug stehen bleiben wird. Weil es sind fantastische Produkte. Zeiss hat fantastische Produkte. Das heißt, ich denke, wir haben ein wirklich tolles Engineering. Und dieses tolle Engineering haben wir ja hier nicht aufgebaut, das kam ja von irgendwoher. Die Ideen kamen ja von irgendwoher. Also ich glaube nicht, ich möchte immer noch fest daran glauben, wir haben Innovationsgeist. Und die unglaubliche Chance, die wir haben, und die hat ein Google nicht so einfach, ist, wir haben die unglaubliche Chance, die Welt von Daten, die Welt von Software, die Welt von Cloud und die Welt von dem physischen Interagieren, von dem, was wir anfassen können, mit dem wir im täglichen Leben wirklich umgehen, was uns einen sicheren Transport gewährleistet, was uns eine sichere Hirn-OP gewährleistet und was noch alles. Diese Welten können wir zusammenbringen und können damit im täglichen physischen Miteinander Mehrwerte schaffen. Und das ist eine fantastische Ausgangsposition. Die ist natürlich schwer, die ist nicht einfach. Also da reden wir ja von der Wahnsinnskomplexität, diese Welten zusammenzubringen. Aber ich finde, wir haben einen fantastischen Startpunkt. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass wir diesen Startpunkt nutzen und damit auch mit vollem Schwung dran arbeiten, mit vollem Schwung vorangehen, mit vollem Schwung sagen, wir haben dieses wirklich tolle Potenzial. Lass uns was richtig Cooles rausholen. Nutzen.
Okay, cool. Okay, also da vielleicht einzublenden. Also du sagst, es ist doch gar nicht fair, wenn wir uns bei Zeiss, bei Knorr-Bremse, bei BMW, wie auch immer, vergleichen mit Google und Meta, wie auch immer. Wobei der Vergleich auch langsam, also der wird ein bisschen entzaubert auch, finde ich. Ne? Gerade mit den ganzen Tech-Leaves, also mit den Layoffs und so. Aber lass uns doch mit dem General Motors vergleichen, oder? So in die Richtung denkst du. Das machen wir dann gar nicht. Oder diese, wenn du mal nach Detroit gehst, da sieht es dann nicht so aus wie in San Francisco. Ja? Viele von denen übrigens auch immer spannend, die diese Vergleiche machen, die waren auch noch nie da. Ja? Also die waren eigentlich noch nie im Silicon Valley, reden aber immer drüber. Ganz spannend. Okay, und du sagst, wir haben ja auch gelernt, dass es für Google gar nicht so leicht war, ein Auto zu bauen oder auch beim Thema autonomes Fahren. Ne, ist jetzt Daimler gerade führend, glaube ich, als einzige, die Level 3 realisiert haben und so weiter. Und auf der anderen Seite sagst du, ja gut, aber das wissen wir jetzt ja eigentlich auch schon seit so 5 bis 10 Jahren ziemlich gut. Und was tun wir denn gerade damit? Und vielleicht, also was müsste für dich noch passieren? Ja, jetzt haben wir in die Biosphäre, habe ich heute gelernt, ja, also der neue Name für unsere bayerische KI-Initiative. Was müsste jetzt passieren, damit du sagen würdest, okay, jetzt haben wir es gecheckt, jetzt geben wir Vollgas, um da Chancen zu nutzen?
Ich glaube, wenn ich darauf eine Antwort habe, dann bin ich auf den Bahamas mit 10 Ferraris.
Ich habe viele Fragen heute dabei, ja.
Ich finde, es fällt mir jetzt schwer, hier eine neutrale Aussage zu machen. Ich finde, Zeiss ist da eigentlich kein schönes Beispiel. Ja?
Ich sage, du kannst auch privat für dich sprechen. Ja, also.
Und ein schönes Beispiel in dem Sinne von, dass man sagt, okay, lass uns jetzt mal hinein investieren. Dass man sagt, ja, lass uns vielleicht auch in Themen investieren, die vielleicht bei dem nächsten großen University Recruiting Event nicht den Jubel auslösen, wie Master Data Governance, wie allgemeines Data Governance, wie Security Engineering im Cloud-Umfeld und On-Premise und. All diese Themen, lass uns die aufgreifen, lass uns dran arbeiten. Lass uns die die Datenstrategien, die es von jeder Consultants-Firma in einer anderen Farbe und Form, aber mehr oder weniger sagen sie immer wieder das Ähnliches, zumindest. Lass uns damit anfangen, lass uns das anfassen, lass uns das Know-how aufbauen, lass uns die Leute zusammenbringen, lasst uns gemeinsam hier jetzt anpacken und loslegen. Und das ist das, was mir manchmal ein bisschen fehlt. Mhm. Wir diskutieren ganz viel in Europa. Wir diskutieren über den AI Act. Ich mir denke, ja, das ist eine wichtige Diskussion, die ist auch richtig. Aber lasst uns doch erstmal schauen, dass das überhaupt ein zentraler Teil unserer Industrie ist.
Ja, genau. Ja, ich meine, da sind wir eh mega aligned. Also vor allem auch wer dann. Also das Problem ist ja auch dann, die Leute, die es eh halt machen, die haben eigentlich auch gar keine Zeit mehr darüber, sich die ganze Zeit Sorgen zu machen. Und die anderen, die nicht mitspielen dürfen, die sitzen dann da und bauen irgendwie die Schranken aus so einer gewissen Frustration heraus oder so. Ja, Aber auf der anderen Seite, bringt ihr euch ein? Ich war zum Beispiel total, ich fand es total cool, dass auch ein großer Energiekonzern aus Baden-Württemberg, dass die dann wirklich in Brüssel mit dabei hocken und da mitdiskutieren. Also klar, ihr seid natürlich auch über den KI-Verband involviert, aber geht ihr damit rein, auch in die Lobbyarbeit sozusagen?
Wir sind ja ein großes Unternehmen, deswegen, ich würde mal behaupten, irgendwer wird das bestimmt schon tun. Ich glaube, wir könnten mehr tun. Wir engagieren uns im KI-Bundesverband, sind wir gemeinsam. Ja. Wir sind mit Applied AI, die da sehr, sehr aktiv sind. Ja. Da sind wir engagiert, sind wir zusammen. Sie haben eine Partnerschaft mit denen. Also wir haben die Aufmerksamkeit. Wir haben hier auch in einzelnen Bereichen, also gerade bei uns in der Medizintechnik haben wir ein Spitzenteam, die sich mit so, ist für Medizintechnik, ist Regulatory generell ein zentrales Thema, die können damit umgehen, die da wirklich ganz tolle Arbeit machen, die ja ganz toll einbringen, die da auch wirklich den Austausch mit den technischen Experten aktiv suchen. Mehr machen könnte man, ja. Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt priorisieren müsste, lass uns jetzt 2 Wochen da rein investieren, eine tolle Produktentwicklung voranzutreiben, lass uns jetzt 2 Wochen investieren, einen Kollegen in seinem Arbeitsalltag zu erleichtern, das zu verbessern oder 2 Wochen daran investieren, nach Brüssel zu reisen, würde mein Herz doch wieder fürs Engineering
schlagen. Ja, wir sind ja eher Macher, ne? Und mir geht es auch so. Ich darf jetzt, und das finde ich ganz toll, auch verschiedene politische Initiativen begleiten als Experte. Aber ist es dann gar nicht so schlimm, wenn man einmal da ist? Oh Gott, nicht falsch stehen. Aber diese Initiale, wenn ich das Meeting in meinem Kalender sehe, Sitzung. Allein schon, das ist eine Sitzung. Warum ist eine Sitzung? Oder der Diskurs. Es geht nicht um Ergebnis, es geht darum, dass wir miteinander sprechen. Ja, und es ist weniger schlecht als die Vorurteile oft sind. Ja, und auch die Leute und die Diskussion ist dann schon wertig. Und je tiefer man reingeht, desto mehr merkt man natürlich, ist schon ein Punkt. Ne? Also es ist auch nicht alles nur Angst und. Aber ich glaube, ja, wir müssen Leute wie wir und auch, also wir müssen einfach diesen Diskurs halt führen, weil am Ende dürfen wir uns dann nicht beschweren über das, was rauskommt, wenn wir halt nicht mit dabei waren oder uns auch nicht proaktiv eingebracht haben. Ne?
Ja.
Alright. Der DeLorean fliegt ja in diesen Misthaufen. Ich glaube, in der zweiten Folge oder im zweiten Film. Und das ist ja so symbolisch für einen Moment des Scheiterns. Was waren denn für dich so Momente oder so Fails, die dich dann dahin gebracht haben, auch wo du heute bist, die du teilen möchtest?
Da gibt es so viele. Die machen das Leben so aufregend. Ich glaube, es sind gar nicht die einzelnen Großen. Mhm. Ich glaube, es sind die vielen Kleinen.
Mhm.
Und ich glaube, es ist der Umgang mit den vielen Kleinen.
Mhm. Mhm.
Um ein Beispiel zu bringen, letzte Woche. Wir sind gerade dabei, unser agiles Arbeitssetup umzustellen, weil wir festgestellt haben, so richtig Schulbuch-Scrum funktioniert für Data Science nicht. Mhm. Wir müssen irgendwie smarter werden.
Warum nicht?
Wir haben festgestellt, zum einen, viel in Themen haben wir nicht wirklich so austauschbare Rollen. Wir haben sehr wenig, wo man einfach sagen kann, das ist ein Ticket, das kann einfach irgendwer bearbeiten.
Mhm.
Und diese starren Sprints, dadurch, dass wir mit unterschiedlichen Bereichen zusammenarbeiten, in unterschiedlichen Tempen, weil die Tempo ist ja ein Stück weit auch vorgegeben, wer ist unser Partner auf der anderen Seite, haben wir ganz oft, dass wir Dinge am Ende eines Sprints irgendwo wegschieben müssen, wieder in den nächsten Sprint. Und das fühlt sich immer wie so ein kleines Versagen an. Und das war es gar nicht. Es gab gute Diskussionen.
Zwei Wochen Sprints oder was macht ihr? Oder?
Wir haben mit verschiedenem experimentiert. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, 3 Wochen ist eine schöne Größe.
Mhm.
2 ist irgendwie ein bisschen zu viel, 4 ein bisschen zu wenig.
Mhm.
3 scheint ein bisschen zu funktionieren.
Mhm.
Und jetzt haben meine Product Owner, er kam jetzt mit einer Idee ab für einen Scrum-Bun, so nennen sie es, ein Scrum-Bun-Setup.
Okay.
Absolut spitze. Cool. Jetzt mussten unsere ganzen DevOps-Boards umgebaut werden und umstrukturiert werden und so weiter und so weiter. Was mache ich in den 15 Minuten, in denen ich mal irgendwo Zwischenzeit habe, mische mich fröhlich ein, lösche aus diesem ganzen Scrum-Bun sämtliche Sprints einmal raus.
Mhm.
Alle User-Stories landen dann irgendwo in einem Backlog, in einem gigantischen Backlog, weil alle Sprints waren weggelöscht. Das Ganze 20 Minuten vor dem Daily.
Oh.
Mein PO schreibt mich an, meint, Lydia?
Ich habe mich gerade erhangen.
Warst du on board? Ich? Ja, ja! Ganz begeistert noch, was ich Tolles getan habe. Lydia? Du hast alle Sprints gelöscht.
Oh Gott.
Wenn wir jetzt ins Daily schauen, sehen wir keine User-Stories mehr. Die sind jetzt alle im Backlog verschwunden.
Mm.
Daraufhin im Spirit, wer es kaputt macht, muss es reparieren.
Mm.
Saß ich dann da, hab dann erstmal und gemacht und getan und wie eine Irre versucht, das Ganze wieder zu fixen. Hab das Ganze dann gefixt, hab dann auch die Sprintlänge umgeändert und so weiter, um das Ganze zu machen. So, wir hatten jetzt ein Daily. Jetzt sah das Daily natürlich anders, aber ich habe mich natürlich nicht erinnert, welche User-Stories jetzt alles nochmal im Sprint waren. Nein. Alles, was irgendwie gut klang, war jetzt mal drin. Hab das ganze Team vollständig verwirrt. Meint das Team zu mir, meint das, ja, aber was ist denn jetzt? Und wie wollen wir es jetzt machen? Und was ist jetzt los? Ich stand da nur, ich habe nur Sprints, ich habe es nur versucht zu retten. Ja. Also Lydia, was ist jetzt die Erwartungshaltung? Wie soll das jetzt funktionieren?
Okay.
Und das sind so die kleinen Dinge im Leben, wo man erstens einmal lernt, irgendwann muss man einfach mal einsehen, wenn man einfach einen großen Bereich hat, mit Teams hat, dann sollte man vielleicht einfach aus dem täglichen technischen Details einfach die Finger rauslassen.
Mhm.
Vielleicht.
Mhm.
Ich arbeite noch an mir.
Mhm. Ja, ja. Höre ich auch über mich ab und zu.
Es ist aber auch irgendwie, fand ich sehr schön und das fand ich wirklich sehr schön, ist so dieses, also wenn ich einfach nur an die Nachricht denke, die bei mir in Teams ankam, ja, so ein, Lydia, was machst du hier? Und dieses Miteinander, Miteinander zu sagen, ey, nicht cool und auf der anderen Seite, ja klar, Mist
dann
passiert.
Dann müssen wir es halt reparieren gemeinsam. Oder?
Und das fand ich einfach eine wirklich, am Ende des Tages, ich glaube, er verflucht mich immer noch ein bisschen. Aber am Ende des Tages eine richtig schöne Erfahrung für mich, auch wenn für alle anderen das zu ziemlichem Chaos führte.
Naja, und ich kann mir, also das ist jetzt Küchenpsychologie, aber ich kann mir vorstellen, wenn du ja sonst so diszipliniert bist und so geprägt durch deine Ballettlehrerin, sage ich mal, und durch natürlich die Perfektion aus der Forschung und dann auch mal einen Fehler machst und mal was richtig zu Hause, auch vielleicht macht sich vielleicht auch dann ja auch menschlich oder eben hilft vielleicht auch den anderen auch, dann auch mal einen Fehler zuzugeben oder sich vielleicht nicht so zu stressen, oder?
Ja, es erdet. Es ist gut. Es bringt alle wieder auf den Punkt, wir sind doch am Ende doch nur Menschen.
Sehr schön.
Das ist schön.
Sehr schön. Sehr schön. Ja, coole Geschichte. Coole Geschichte. Also, weil sonst kommen immer so, ja, so diese Riesendinger, aber du hast vollkommen recht. Ich glaube, wie oft wir failen, das wird unterschätzt und ich glaube gerade, ich meine, wir hatten es auch vorher davon beim Thema eine Bremse bei einem asiatischen Hochgeschwindigkeitszug, der 400 km/h fährt, für die failt, ist halt irgendwie schwierig, aber das steckt eben auch in unserer Kultur drinnen, diese Perfektion vorneweg, ja, und das hilft wahrscheinlich auch nicht dann eben agil schnell was auszuprobieren und halt eher schneller zu werden in der Iteration, in diesem Build, Measure, Learn und das sehe ich auch immer wieder. Ne? Also wir haben Angst, irgendwas zu releasen, wenn es nicht perfekt ist. Es geht also auch bei unseren Mitarbeitern, sehe ich es auch immer wieder, wenn die Folie nicht super slick aussieht, dann trauen die sich nicht und dann hocken die irgendwie den Abend noch 2 Stunden. Aber eigentlich geht es ja nur um den Inhalt und ja, spannend. Was sind denn für dich so Vorbilder, also gibt es da überhaupt welche, hast du, neben der Ballettlehrerin natürlich, kannst du noch von jemandem was abschauen oder lernen?
ich habe tatsächlich gar nicht so das eine Vorbild. Mhm. Ich habe gar nicht so diesen einen, bin gar nicht so der eine Fan mhm. von der einen Person oder dem einen Ding. Aber ich habe viele kleine Vorbilder, mhm. Von denen ich was lernen kann. Und das finde ich mir spannend. Ich habe einen Arbeitskollegen, den ich unglaublich wertschätze, mhm. der eine wahnsinnige Ruhe und positive Art ausstrahlt. Mhm. Im besten Sinne. Der immer wieder eine Gelassenheit ausstrahlt. Mhm. Wo ich das Gefühl habe, ich möchte durch die Decke gehen. aber nicht inaktiv, nie inaktiv, sondern mhm. einfach nur aus einer Ruhe und Gelassenheit heraus agiert. Und das ist für mich immer ein Riesenvorbild. Und wenn ich weiß, wir haben einen größeren Workshop und ich weiß, es kommen Themen auf, wo ich das Gefühl habe, ich werde durch die Decke gehen, mhm. dann suche ich auch schon immer mit Absicht die Nähe und setze mich daneben und meine so, du, ich brauche dich heute mal in meiner Nähe. Na? Ich brauche dich mal. Und dann hat er diese ganz kleinen Handhaltung, diese ganz kleine Hand so einmal rüberschieben, so mit alles gut. Und dann weiß ich, ich kann jetzt ruhig bleiben.
Cool.
Und so habe ich an allen Stellen, treffe ich immer wieder auf Menschen, die ich einfach, die so diese eine Sache haben, wo ich denke, boah, das ist so cool an der Person, das kann die so gut, das macht die so super. Und das möchte ich lernen ein bisschen von dieser Person. Und deswegen habe ich viele kleine Vorbilder, aber gar nicht so dieses eine große, nicht den einen Helden.
Sehr schön. Wo du dir dann einzelne Eigenschaften sozusagen dich inspirieren lässt.
Ja.
Sehr schön. Und auch diese Nähe finde ich auch interessant, dass du sagst, wie ist es bei euch? Seid ihr viel im Büro oder versucht ihr wieder auch mehr Nähe zu schaffen?
Wir haben eine 50-50-Regel.
Mhm. Okay.
Das heißt, 50% gehen ins Büro, 50% kann man daheim bleiben. Mhm. Wir machen momentan keine Vorschriften.
Mhm.
So stark. Ich selber komme tatsächlich gerne ins Büro. Ich komme tatsächlich gerne jeden Tag ins Büro, weil ich finde, so viel ist gesagt, wenn man manchmal einfach nur seinen Kollegen anschaut.
Ja, total. Und zwar physisch, also nicht nur über einen Bildschirm.
Und da so dieses Miteinander, das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ich habe aber auch Mitarbeiter und Kollegen, die haben anderthalb Stunden Fahrt durch den Berufsverkehr, wo ich auch einfach sagen muss, also wer will sich das jeden Tag antun und warum?
Ja, und mit Kindern, ich meine, das merke ich auch gerade und so, ja, aber es ist schon so, also gerade so diese zwischenmenschlichen Themen oder als Führungskraft, so dieses Management bei Walking Around, einfach mal reingucken, ne, so, wie sind so die Gesichter, das ist halt sehr schwierig. Okay, das ist cool und ja, vielleicht auch für den Podcast, hast du da noch jemanden, wo du sagst, das ist eine Person, die würde hier gut reinpassen, würdest du gerne nominieren?
Ja. Das dauert aber einen Moment. Ich kann dir eine ganze Liste geben.
Oh ja.
Mir fallen da ein paar Leute.
Gerne übrigens auch weiblich. Wir hatten jetzt ja die Idee, die nächste Staffel komplett Female Leaders und Female Data People zu machen. Mal gucken. ja, also ich fände, das wäre doch cool, oder? Also mir macht es auch mehr Spaß. Oh nein, und schon wieder ein Fettnäpfchen. Oh Mann. Ja. Was? Oder nochmal dazu, bevor ich mich hier verrenne. Was würdest du auch jungen weiblichen Data AI Menschen mitgeben? Oder ja, ich glaube, du bist da schon ein Vorbild, ne? Also gibt's da so einen Tipp?
Ich glaube, wenn man sich immer wieder daran beruft, warum macht man, was man macht? Warum mag man, was man macht? Warum ist man hier, wo man ist? Was ist das, woran einem richtig, richtig Spaß macht? Und darauf immer wieder den Fokus lenkt. Dann können all diese kleinen Hiccups, mit denen man sich im täglichen Leben beschäftigen muss, prallen einfach besser an einen ab.
Hm.
Und ich glaube, das hilft.
Mhm. Purpose.
Ja.
Sehr schön. Das sind schöne Schlussworte. Vielen lieben Dank, dass du da warst. War richtig cool. Ich glaube, wir haben wirklich einmal von technologisch abgetaucht. Deine persönliche Geschichte, die sehr spannend ist, aus der Wissenschaft, High-Performance-Computing, dann in diese absolute Hardcore-Ingenieurswelt, ja, sehr forschungsorientiert, auch, aber auch eben sehr, wie soll ich sagen, ölverschmierte Bremsbelege verstehend, ja, eben das Ganze als weibliche Forscherin, als Führungspersönlichkeit kennengelernt und mein Highlight auf jeden Fall die Synergien zwischen Ballett und KI. Ich glaube, da muss ich nochmal länger drüber nachsinnieren. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke für das schöne Gespräch.